ARD. SWR 2. Wissen.
In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten. Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß.
Von einem bildungspolitischen Beben sprachen viele, als im Dezember 2023 die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie vorgestellt wurden. Egal ob Deutsch, Mathematik oder Naturwissenschaften, Neuntklässler aus Deutschland können nicht überzeugen und landeten deutlich hinter Singapur, Japan, Estland oder Kanada. Erfolgreiche Länder setzen auf etwas, was in Deutschland noch nicht systematisch in die Schulentwicklung fließt.
Wie sich Bildung messen lässt und besser wird. Von Britta Mersch.
Die haben in der Regel einfach sehr viele unterschiedliche Daten zu verschiedenen Zieldimensionen des Schulsystems. Einmal zu Kompetenzständen von Kindern und Jugendlichen.
Sagt Anne Slifka, Professorin für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Sie analysiert internationale Schulsysteme und vergleicht sie miteinander. Als Positivbeispiel nennt sie Kanada. Dort wissen Schulen und Bildungspolitik viel mehr über Kinder und Jugendliche als in Deutschland. Erfolgreiche PISA-Länder könnten mithilfe von Lernstandserhebungen ermitteln, wie gut oder schlecht Kinder im Unterricht mitkommen. Dieses Wissen könne auch mit weiteren Informationen verknüpft werden, sagt Anne Slifka.
Da sieht man, welchen Kompetenzstand das jeweilige Kind oder der jeweilige Jugendliche erreicht hat. Das ist in der Regel für Mathematik und für die Verkehrssprache des jeweiligen Landes. Also in Kanada ist es dann Englisch oder Französisch, je nachdem. Und bei uns wäre es Deutsch. Und dann gibt es noch andere Daten. Es gibt auch Daten zur Chancengerechtigkeit. Das ist der Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Herkunft der jeweiligen Familien in dieser Schule und dem Lernstand, der an den Schulen erreicht wird. Da sieht man eben, inwiefern die Schulen zusätzliche Ressourcen benötigen, um die Kinder an den Schulen angemessen zu fördern.
Solche Daten gäbe es zum Teil auch in Deutschland. Sie werden aber noch nicht in jedem Bundesland systematisch eingesetzt, um Kinder individuell zu fördern, für die Unterrichtsentwicklung oder um auf politischer Ebene Förderinstrumente zu etablieren, kritisiert Anne Slifka. Dabei könne das Schulsystem von diesen Daten enorm profitieren.
Okay, letzte Gleichung. Okay, wir starten. Wie viel liegt auf unserer ersten Nachschale?
2x plus 2.
Okay. Unterricht in der Seewiesenschule in Esslingen bei Stuttgart. Eine Gemeinschaftsschule, an der Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse lernen können. Rund 16 Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Gleichungen. Sie gehören zur Lerngruppe 7. Klassen gibt es an der Seewiesenschule nicht. Den Lehrkräften ist es ein Anliegen, für die Kinder ein angenehmes Lernklima zu schaffen und in Kompetenzen statt in Noten zu denken.
Ich glaube, das ist so die große Besonderheit. Wir nennen das Geschafft-Kultur mittlerweile.
Erklärt Schulleiterin Marion Katoritsch. Die werde abgeleitet vom Lernansatz der US-amerikanischen Professorin Carol Dweck. Sie geht, grob zusammengefasst, davon aus, dass Lernen auch mit der richtigen Einstellung zu tun hat. Dass Kinder daran glauben müssen, dass sie in ihrer Schule Zeit und Möglichkeit bekommen, ihr Wissen in Ruhe aufzubauen. Und dass sie an sich selbst glauben. Von einem Growth Mindset spricht die Forscherin, also von einer wachstumsorientierten Denkweise. Es geht um ganz grundsätzliche Fragen, erklärt Marion Katoritsch.
Was hilft Kindern dazu, Herausforderungen anzunehmen im positiven Sinne und war in einer Schule, an der es keine Noten gab, sondern diese Bemerkung not yet, also wir haben es übersetzt als fast oder noch nicht geschafft. Und was für uns das Wichtige daran ist, ist keine Methode, sondern eine Haltung, die unsere Lehrkräfte mitbringen, um den Kindern eben zu zeigen, ihr seid auf einem Weg und jeder geht seinen Weg unterschiedlich und auch unterschiedlich schnell und es ist in Ordnung. Und wenn du etwas zum Beispiel eben nicht geschafft hast, dann hast du es eben noch nicht geschafft. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit.
Also gut, dein Vorschlag war, wir nehmen auf beiden Seiten minus 2x.
Was das für den Unterricht bedeutet, erklärt die Mathematiklehrerin Uschi Pflüger beispielhaft für Aufgaben der Jahrgangsstufe 7.
Wir haben jetzt gerade Terme und Variablen behandelt, also schauen wir nach relativ kurzer Zeit, nach ein, zwei Wochen, was ist denn hängen geblieben von dem, was im Unterricht gemacht wurde, erklärt wurde, geübt wurde zum Thema Terme und Variablen. Und das sind dann manchmal nur 3, 4 Aufgaben, die die Schüler bekommen, auf unterschiedlichen Niveaus dann auch. Also dass der Schüler entscheidet, mache ich nur die leichten oder mache ich erst die leichten und dann die mittleren oder probiere ich alle 3 Stufen aus und guck, wie weit ich komme, und danach entscheiden wir, der hat jetzt den Bedarf noch ganz am Anfang, also der hat noch gar nicht das Prinzip verstanden, der muss da nochmal dran. Andere sehen wir, die beherrschen schon alles, die können eigentlich vertiefen oder schon weitergehen im Thema.
Wer kann helfen?
Die Kinder bekommen dann individuelle Lernpakete, damit ein Unterrichtsstoff sitzt, bevor es weitergeht. So bekommen sie die Chance, in ihrem eigenen Tempo Inhalte zu verinnerlichen und darauf aufzubauen, erklärt Schulleiterin Marion Katoritsch.
Also nehmen wir das Beispiel Wortarten in Deutsch. Den größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn ein Kind die Wortarten noch nicht kann, ihm dann die Satzglieder zu präsentieren, weil was immer das Kind auch vielleicht noch irgendwie wusste, ist dann spätestens mit diesem Input wieder weg. Und das ist eben das, also einerseits Kindern zu ermöglichen, sofort länger an der Kompetenz zu verweilen und andererseits aber auch Kinder, die das können, weiterziehen zu lassen.
Die Daten, die zur Kompetenzanalyse regelmäßig erhoben werden, sollen also dabei helfen, jedes Kind möglichst optimal zu fördern. Ein Ansatz, der gut funktioniert, erklärt Lehrerin Uschi Pflüger.
Und ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, dass wir hier ständig testen. Also so empfinden das die Kinder auch oder die Schüler auch und Schülerinnen auch nicht, sondern ich sage immer, es geht darum, dass ihr zum einen kontrolliert für euch, ob ihr das begriffen habt, weil ihr habt jetzt 4, 5, 6 Stunden da rein investiert. Dann muss ja auch hinterher was rauskommen, weil sonst war es eine Verschwendung von Lebens- und Lernzeit. Und für mich aber als Lehrkraft ist es ja genauso so eine Art Kontrolle. Habe ich denn mit dem, was ich gemacht habe, mit dem, was ich an Input gegeben habe, alle erreicht und haben alle was mitnehmen können. Also es ist eher so dieses, immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich, wo stehen die Schüler und Schülerinnen und da dann weiterzumachen und da dann auch passgerecht weiterzumachen.
Die Lehrkräfte an der Seewiesenschule in Esslingen sind froh, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben. Das zeigten auch die Ergebnisse aus den landesweiten Vergleichsarbeiten VERA, die regelmäßig in den Jahrgangsstufen 3 und 8 stattfinden. Marion Katoritsch.
Wir haben eine sehr viel höhere Nachfrage inzwischen. Also wir haben eigentlich zu wenig Schulplätze für die Anfrage. Und ich glaube, das hat was damit zu tun mit dieser Atmosphäre hier. Also das sagen uns zumindest andere immer mal wieder, es ist einfach schön hier. Also die Kinder begegnen einem lächelnd, die Kollegen begegnen einem lächelnd. Und wir sind eine ganz normale Schule im Esslinger Norden. Also wir sind jetzt nicht, weiß ich nicht, in der irgendwie heilen Welt. Wir haben auch keine Spezialversorgung. Wir sind eine stinknormale Schule. Aber diese Haltung, diese Art, mit Kindern umzugehen, mit ihnen da am Ball zu bleiben, das, glaube ich, macht automatisch mit allen was.
Das Land Baden-Württemberg will in Zukunft stärker auf die Analyse von Daten aus solchen Lernstandserhebungen setzen, um Kinder besser zu unterstützen und Schulentwicklung gezielter voranzubringen. Auch Informationen zur Unterrichtsqualität und zur individuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sollen erhoben werden. Dafür wurde vor etwa 5 Jahren das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg gegründet, kurz IBBW. Günter Klein ist der Direktor des Instituts.
Auslöser dafür waren die schlechten Ergebnisse, die unbefriedigenden Ergebnisse bei den Schulleistungsstudien, wo man festgestellt hat, Baden-Württemberg bewegt sich jetzt in einer eher ungünstigen Tendenz und es braucht neue Strukturen, aber auch neue Prozesse und neue inhaltliche Schwerpunkte. Und daraus entstand das sogenannte Qualitätskonzept und daraus entstanden eben diese beiden Institute.
Zeitgleich mit dem IBBW wurde auch ein Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung gegründet, um die Unterrichtsqualität dauerhaft zu verbessern. Daten gebe es zahlreiche, sagt Günter Klein und verweist auf die internationale PISA-Studie oder den bundesweiten IQB-Bildungstrend. Doch es gehe darum, diese Daten stärker für die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu verwenden, damit Defizite bei Kindern frühzeitig erkannt werden und Schulen und die Politik gegensteuern können.
Die Frage ist allerdings, welche Daten brauchen wir und wie müssen wir Daten auch noch konsequenter nutzen, um frühzeitig zu erkennen, wo wir positive Entwicklungen haben, aber wo wir auch sozusagen negative Entwicklungen haben, im Sinne eines Frühwarnsystems, um dann auch rechtzeitig und konsequent gegensteuern zu können.
Zum Beispiel, wenn ganze Klassen in Deutsch oder Mathematik nicht mitkommen und sich zeigt, dass an diesen Schulen besonders viele Kinder lernen, die nicht gut Deutsch sprechen. Dann könne die Bildungspolitik Programme auflegen, um diesen Kindern zu helfen. Und das lasse sich an den Daten ablesen. Auch bräuchte es mehr Erhebungen, um die Unterrichtsqualität dauerhaft zu verbessern. Und es gehe darum zu klären, wie Kinder am besten unterstützt werden können. Auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie und Herkunftsgeschichte.
Das heißt, wir brauchen natürlich auf der Individualebene eine gute Diagnostik, pädagogische Diagnostik, wir nennen das Lernstandserhebungen, wo Baden-Württemberg auch beschlossen hat, die jetzt schon vorhandenen Instrumente, wir haben jetzt Vera 3, Vera 8 und wir haben auch den Lernstand 5 und seit neuestem auch den Lernstand 2, weiter auszubauen und auch die Daten gut miteinander zu verknüpfen, sodass wir es feststellen können, ob der individuelle Lernprozess eher positive Tendenz hat oder eher stagnierend ist oder vielleicht sogar Rückschritte zeitigt.
Mit dem sogenannten Lernstand 2 soll schon früh in der Schulbiografie, zu Beginn der zweiten Klasse, festgestellt werden, ob Kinder noch Unterstützung brauchen, damit sie in Mathematik oder Deutsch nicht schon früh den Anschluss verlieren. Bisher gibt es diese Testungen im Fach Deutsch. Ab dem kommenden Schuljahr soll es sie auch in Mathematik geben.
Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, den Blick auf das einzelne Kind zu richten und zu schauen, wie sich dessen Lernentwicklung vollzieht und wo es vielleicht auch nochmal ganz gezielte Angebote braucht, um auch Stärken weiterzuentwickeln. Es geht ja nicht nur darum, Schwächen aufzufangen, sondern es geht auch darum, Exzellenz zu fördern. Beides ist Teil des pädagogischen Auftrags.
Schulen könnten diese Daten auch nutzen, um ihre Unterrichtskonzepte auf den Prüfstand zu stellen. Denn Schulen genießen eine hohe Autonomie in der Frage, wie sie den Unterricht gestalten möchten.
Die Gestaltung der Unterrichtsprozesse wird von niemand vorgeschrieben. Das ist eine Entscheidung, die die einzelne Schule von selber, die einzelne Lehrkraft auch zu treffen hat. Die Frage, wie Führung in einer Schule funktioniert, trifft die einzelne Schule. Wie die Lehrkräfte zusammenarbeiten, das sind Entscheidungen, die die Schule zu treffen hat. Und insofern ist es aus unserer Sicht essentiell, dass nicht nur die Ergebnisse betrachtet werden und nicht nur die Rahmenbedingungen, also was sozusagen am Anfang steht, sondern auch vor allem die Prozessebene betrachtet wird.
Und solche Entscheidungen auf Basis von einer guten Datenlage zu treffen, kann sehr zur Schulentwicklung beitragen, sind sich viele Bildungsforschende einig. Bei PISA-Gewinnern wie Estland oder Kanada gehörten diese Daten ganz selbstverständlich dazu, erklärt die Professorin Anne Slivka von der Universität Heidelberg. Sie setzten sich aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden zusammen.
Die Daten zu den Kompetenzständen, die werden über sogenannte Screening-Verfahren erhoben. Das sind Testungen. In der Vergangenheit waren die häufig auf dem Papier. Mittlerweile sind die in vielen Fällen vollständig oder teilweise digitalisiert, sodass die auch automatisch ausgewertet werden und für die Lehrkräfte wenig Arbeit verursachen. Die Daten zur Bildungsgerechtigkeit, das sind in der Regel soziodemografische Daten, die über statistische Behörden zur Verfügung gestellt werden oder kommunale Behörden. Und die Daten zur Zufriedenheit mit dem Schulsystem und zum Wohlbefinden, das sind Survey-Daten, das heißt die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und auch die Eltern bekommen dann einen Online-Survey, einen Fragebogen zugeschickt, den sie auch online beantworten können. Und diese Daten fließen dann auch in die Data-Dashboards, also in diese aufbereiteten Daten ein.
Und die können dann auf allen Ebenen des Schulsystems genutzt werden, sagt Anne Slivka und nennt ein Beispiel.
Auf Ebene der Provinzregierung, bei uns wäre es dann das Bundesland, würden die Daten eben so genutzt, dass man sich die aggregierten Daten aller Schulen anschaut, um in diesen Daten bestimmte Problemlagen und Muster zu erkennen, diese Daten dann gemeinsam zu interpretieren und daraus politische Handlungsentscheidungen abzuleiten. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass in bestimmten Sozialräumen sehr viele Kinder eben unter dem Mindeststandard bleiben, dann würde man dort zusätzliche Ressourcen zum Beispiel reingeben oder mehr Fortbildungsangebote machen.
Und auch die Einzelschulen könnten diese Daten nutzen, um bewusst gegenzusteuern, wenn Probleme auftauchen. Natürlich könnten die Schulen nur auf die eigenen Daten zugreifen.
Auch dort werden sie genutzt, um zu entscheiden, in welche Richtung entwickelt sich die Schule. Wo besteht Handlungsbedarf? Wo besteht Unterstützungsbedarf? Wo braucht die Schule zusätzliche Ressourcen, um Probleme zu lösen? Wo sind Fortbildungsangebote erforderlich? Man spricht hier von Data-Informed Decision-Making, also einem dateninformierten Entscheidungshandeln. Das heißt, die Daten setzen nicht schon fest, welche Entscheidungen zu treffen sind, sondern sie schaffen eine Grundlage, auf der man sich darüber verständigen kann, wie eine Schule sich entwickeln sollte und was sie dafür braucht.
Besonders ist auch, dass mit den Daten alle beteiligten Stellen ineinander greifen und sie so ihre Entscheidungen aufeinander abstimmen können, sagt Anne Slivka. Die Bildungspolitik ebenso wie die Schulaufsicht. Letztere stimme mit den Schulen Ziele ab, die in den nächsten Monaten oder Jahren erreicht werden sollen.
Und es ist so, dass in Kanada und auch in Singapur die Schulen auch noch regional in Netzwerken zusammengeführt werden durch die Schulaufsicht, dass sich die Schulleitungen einmal im Monat treffen für einen halben Tag und zusammenarbeiten und dort auch gemeinsam zum Beispiel Daten anschauen und interpretieren, um dort eben größere Problemlagen zu identifizieren und dann auch Handlungsentscheidungen kollektiv über das gesamte Schulamt hinweg abzuleiten.
In Deutschland allerdings fehlt so eine systematische Erhebung, Aufbereitung und Verwendung von Daten. Beziehungsweise sie ist abhängig davon, ob sich ein Bundesland dazu entscheidet, in die datenbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung zu investieren. Einige grundlegende Standards gibt es. Die Kultusministerkonferenz hat im Jahr 2015 eine Neufassung der Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring veröffentlicht. Die Strategie legt zum Beispiel fest, dass Deutschland an internationalen Vergleichsstudien wie PISA oder TIMSS teilnimmt. Bei letzterer werden die Kompetenzen von Viertklässlern in Mathematik oder Deutsch erhoben. Zur Strategie gehört auch die Umsetzung von Bildungsstandards, erklärt Susanne von Below. Sie kümmert sich bei der Kultusministerkonferenz, kurz KMK, unter anderem um die Qualitätssicherung im Schulsystem.
Bildungsstandards werden für bestimmte Bildungsstufen festgelegt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die festlegen sollten, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Bildungsstufen erreicht haben sollten in verschiedenen Fächern. Und dann gibt es Verfahren zur Qualitätssicherung auf Ebene der Schule. Dazu gehören Sachen, die Länder jeweils in ihrer eigenen Zuständigkeit machen. Aber in der gesamten Bundesrepublik bald wieder sind zum Beispiel die Vergleichsarbeiten in Jahrgangsstufe 3 und 8 damit gemeint. Das sind die sogenannten VERA-Studien. Und die vierte Säule ist die Bildungsberichterstattung. Da gibt es den Bildungsbericht für Deutschland, der alle 2 Jahre erscheint, und den Bildungsfinanzbericht, der vom Statistischen Bundesamt erstellt wird, der einmal im Jahr erscheint.
Diese Strategie stehe immer wieder auf dem Prüfstand, sagt Susanne von Below.
Die KMK ist auf jeden Fall regelmäßig intensiv im Austausch darüber, und es ist ja auch ein Gedanke im Föderalismus, dass die unterschiedlichen Bundesländer voneinander lernen können. Insofern findet der Austausch statt. Außerdem gibt es ja auch im Internationalen sehr viel Bewegung und Erfahrungen, von denen man lernen kann. Insofern ist es der KMK auf jeden Fall ein Anliegen, mitzunehmen und auch mitzugestalten, was erfolgreich ist in anderen Bundesländern, aber auch in anderen Ländern auf der Welt. Die KMK ist ja im Moment sowieso in einem Reformprozess und wird bestimmt verschiedene Themen und Bereiche hinterfragen und auch neu aufstellen.
Ein Bundesland, das sehr weit ist in der datengeschützten Schulentwicklung, ist Hamburg. Hier setzen Diagnoseverfahren schon früh an. Es gibt zum Beispiel Tests für Kinder im Alter von 4,5 Jahren. Diese Tests sollen deutlich vor Schulbeginn zeigen, ob Kinder Unterstützung brauchen, um sich gut in der Schule zu entwickeln. Jenny Trenkmann arbeitet am Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung in Hamburg, das für die Erhebung von Daten für das Schulsystem zuständig ist.
1,5 Jahre, bevor die Kinder schulpflichtig werden, also 1,5 Jahre, bevor sie 6 Jahre alt werden, werden alle Eltern angeschrieben und die werden eingeladen zu der zuständigen Grundschule. Die Kitas füllen vorher einen Beobachtungsbogen aus, die kennen die Kinder sehr gut und schätzen so ein bisschen ein, wie sind die unterwegs, diese Kinder, wie verhalten die sich sozial, haben die spezifischen Förderbedarf, der auffällt, motorisch, sprachlich, mathematische Vorläuferfähigkeiten haben wir jetzt dazu genommen. Also die füllen das aus und schicken das an die Schule mit Einverständnis der Eltern.
Lehrkräfte und Sonderpädagoginnen sehen sich die Kinder an, sprechen und spielen mit ihnen und entscheiden dann gemeinsam darüber, ob ein Kind eine Förderung braucht.
Der Bereich, der besonders angeguckt wird, ist natürlich die Sprache. Die deutsche Sprache ist dann einfach die Voraussetzung, um überhaupt in der Schule irgendwie ins Lernen zu kommen. Wenn die also kein Deutsch können, kein Deutsch sprechen können, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja sehr vielfältige Gründe haben, dann wird also gesagt, ja, dieses Kind, um wirklich dann in der Schule erfolgreich teilnehmen zu können, braucht es noch eine Förderung. Und dieses Kind wird dann also automatisch förderpflichtig und bekommt additiven Sprachförderbedarf.
Ist das der Fall, setzt die sogenannte vorzeitige Schulpflicht ein, sagt Jenny Tränkmann. Ab dem nächsten Sommer besuchen die Kinder dann die Vorschule.
Und in der Vorschule gibt es dann eben eine spezifische Förderung. Es gibt dann eine Diagnostik, die ist also darauf ausgerichtet, das dann auch alles zu machen. Und dann hoffentlich ist das Kind am Ende der Vorschulklasse schulfähig, wobei sich der Förderbedarf auch weiterziehen kann. Dieser additive Sprachförderbedarf, der zieht sich durch die gesamte Schullaufbahn. Also der hört dann nicht auf, natürlich.
Im Laufe ihrer Schulzeit nehmen Schülerinnen und Schüler dann an weiteren Testungen teil. Zum Beispiel an Kermit. Die Abkürzung steht für Kompetenzen ermitteln und ist das Hamburger Pendant zu den Vera-Vergleichsstudien, die es in anderen Bundesländern gibt. Das Besondere in Hamburg ist aber, die Kinder nehmen im Laufe ihrer Schullaufbahn nicht nur zweimal, sondern insgesamt sechsmal an den Testungen teil. In den Jahrgangsstufen 2 und 3 geht es um die Kompetenzen in Deutsch und Mathematik. Später kommen die Naturwissenschaften und Englisch oder Französisch dazu. Was getestet wird, erklärt Jenny Tränkmann beispielhaft für die Mathematik in der Jahrgangsstufe 5.
Die kommen also an diese weiterführende Schule, werden dann Anfang des Jahrgangs getestet, jetzt unter anderem in Mathematik, und dort werden bestimmte Leitideen abgetestet. Also wie kommen die schon mit der Leitideezahl klar?
Dabei geht es um die Frage, ob Kinder und Jugendliche ein grundlegendes Verständnis von Mathematik erreicht haben. Ob sie wissen, wie sie richtig addieren und subtrahieren können, ob sie Zahlen im Hunderter- oder Tausenderbereich korrekt aufschreiben können und einfache Textaufgaben verstehen.
Und dann wird das also getestet und die Lehrkräfte kriegen für ihre Klasse, auch für die einzelnen Kinder, eine Rückmeldung, wo stehen diese Kinder. Und dann kann man natürlich aufs einzelne Kind gucken, aber noch viel zentraler ist es zu sehen, okay, ich habe da eine Klasse, wo diese Leitidee noch überhaupt nicht etabliert ist. Und dann kann ich als Lehrkraft mir überlegen, okay, wie muss ich meinen Unterricht umstellen, dass ich genau das voranbringe bei diesen Kindern, sodass sie die Chance haben, diese Leitidee noch besser zu entwickeln.
Die Daten können also gezielt für die Unterrichtsentwicklung eingesetzt werden. Und sie helfen dabei, Fördermaßnahmen für Kinder zu entwickeln, auch auf politischer Ebene. Der ehemalige Hamburger Bildungssenator Thies Raabe, der Anfang 2024 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, habe bei der Etablierung von Förderprogrammen auf Studien und Daten gesetzt, sagt Jenny Tränkmann. Und nennt als Beispiel das Sprachförderprojekt BIS Transfer, eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern. Bei dem geht es darum, Konzepte zur Sprachbildung, zur Lese- und Schreibförderung in Schulen zu etablieren.
Das fing in Hamburg ganz klein an. Da haben erstmal 6 Grundschulen mitgemacht. Das wurde dann erweitert und wir haben begleitend evaluiert. Das heißt, es wurde von der Politik gesagt, wir wollen mal sehen, ob das wirklich wirkt. Und dann haben wir in der Evaluation festgestellt, ja, das wirkt. Die lernen tatsächlich besser. Also es geht um die Leseflüssigkeit und tatsächlich ist der Zuwachs in der Leseflüssigkeit mehr als ohne diese Förderung. Und dann hat tatsächlich unser ehemaliger Senator Thies Raabe gesagt, naja, wenn das wirkt und wir wissen, dass in Deutschland sowieso zu wenig gelesen wird, das ist ein Ergebnis der letzten PISA-Studie, dann machen wir das doch verbindlich für die Standorte, wo es die Schülerschaft im Schnitt etwas schwerer hat, wo die Lesekompetenzen also im Schnitt etwas geringer sind, machen wir das verbindlich.
Mehr zu diesem Thema hören Sie in der SWR2-Wissensendung Spaß am Lesen, wie Kinder für Bücher begeistert werden. Andere Bundesländer sind längst nicht so weit wie Hamburg. Das fängt schon damit an, dass Lernstandserhebungen oft in relativ großen Abständen stattfinden, sagt Katharina Werner. Sie ist die stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik in München. Sie kritisiert, dass die Testzeitpunkte oft so liegen, dass sie keinen Raum lassen für Gegenmaßnahmen.
Die Tests werden nicht zum Schuljahresanfang erhoben, das heißt, die Rückmeldung zu diesen Vera-Tests steht den Lehrkräften eben nicht für die Unterrichtsgestaltung in dem jeweiligen Schuljahr zur Verfügung, sondern eignet sich eben besser für eine längerfristige Schulentwicklung. Und es ist eben in Deutschland immer noch nur in absoluten Einzelfällen möglich, die Entwicklung des Lernstands einer einzelnen Schülerin oder eines Schülers über die Zeit tatsächlich zu messen, zu begleiten.
Allerdings sieht Katharina Werner, dass Bewegung ins System kommt. Als Positivbeispiel nennt die Bildungsforscherin das Bundesland Schleswig-Holstein, wo ein sogenanntes Datenblatt eingeführt wurde. So ein Datenblatt gebe es auch in Baden-Württemberg, berichtet Günther Klein vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg.
Das Schuldatenblatt ist eine Bündelung von relevanten Daten, und zwar Daten bezüglich der Rahmenbedingungen von Schule, also beispielsweise, wie viele Schüler mit welchem Hintergrund gehen an diese jeweilige einzelne Schule, wie ist auch die Unterrichtsversorgung, welche weiteren Rahmenbedingungen gibt es an dieser Schule, Ganztagesschule, Inklusion etc. In diesem Schuldatenblatt sind auch alle relevanten Ergebnisdaten aufbereitet, werden zur Verfügung gestellt, also zum Beispiel Ergebnisse der VERA-Tests oder der zentralen Prüfungen oder der Übergänge vom allgemeinen Bereich in den beruflichen Bereich etc.
Natürlich bringen Datenerhebungen auch immer Kritik und Skepsis mit sich. Die Sorge, dass es zu einem hohen Aufwand kommt, der das Kollegium überfordern könnte. Bedenken beim Thema Datenschutz. Länder wie Kanada lösen das mit anonymisierten Schüler-IDs. Doch wenn sie sich auf den Weg machen, könnten Bildungssysteme enorm profitieren, sagt Katharina Werner. Vor allem, wenn alle Stellen miteinander kooperieren. Ministerien ebenso wie die Schulaufsicht.
Und in diesem Spannungsfeld kann es eben passieren, dass diese Erhebung von solchen Daten für die einzelnen Akteure, zum Beispiel Lehrkräfte oder Schulleitungen, zu einem gewissen Grad angstbesetzt ist. Das heißt, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man eine authentische Evaluationskultur aufbaut, wo eben sichergestellt wird, dass die Diskussion, die dann stattfindet, wenn die Daten zusammen besprochen werden, eben nicht dazu dient, Einzelne an den Pranger zu stellen, sondern eben dazu dient, konstruktiv Konzepte zu entwickeln, um die Schülerinnen und Schüler besser zu fördern.
Denn eine moderne Schulentwicklung basiere eben auf Daten. Das zeigten Länder wie Kanada oder Singapur.
Und deswegen denke ich, dass es hier viel darum geht, eben auch Ängste vor diesen Entwicklungen, die durch die datengestützte Schulentwicklung dann angestoßen werden, abzubauen. Dass es hier eben nicht darum geht, die Schüler zu optimieren und zu besonders produktiven Mathe-Genies zu machen, sondern dass eben, auch wenn man eine ganzheitliche Bildung verfolgen möchte, Daten dazu eben einen wichtigen Beitrag leisten können.
SWR 2 Wissen. Wie sich Bildung messen lässt und besser wird, von Britta Mersch. Sprecher Christoph Pütthoff. Redaktion Charlotte Grieser. Regie Andrea Leclerc.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.